Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in der 7. Folge sind die Punkrocker Sidewalk Surfers, genauer gesagt deren Mitglieder Pecco, Kiwi und Kinzi, so ihre Spitznamen. Mitte April erschien über Barhill Records ihr neuestes Album Self-Titled auf Vinyl und in digitaler Form. Viel Spaß mit dem Talk auf Kiwis Balkon.
So, hallo Sidewalk Surfers. Ich darf mich bedanken, dass ich hier auf eurem Balkon sein darf. Vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor, wie ihr heißt, wie alt ihr seid, welche Funktionen ihr in der Band habt und sagt noch, wer von der Band heute leider nicht dabei sein kann.
Hi, ich bin der Pecco. Ich bin 34 Jahre alt und spiele Gitarre und singe bei den Sidewalk Surfers.
Ich bin der Tobi, bin 33 Jahre alt und spiele auch Gitarre bei den Sidewalk Surfers.
Ich bin Kiwi, ich bin auch 34 und leider kann der Dominik heute nicht dabei sein. Der Dominik ist 25 und spielt Schlagzeug bei uns.
Und du, machst Spaß bei euch?
Ich spiele Bass und singe auch.
Genau. Nebengeräusche ist ein bisschen Wind, aber damit kommen wir jetzt klar. Welchen Stellenwert hat Musik in eurem Leben und was bedeutet Musik für euch, sowohl als Konsument als auch als Musikschaffender? Ist das ein Unterschied?
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. So als Konsument, ja, ich weiß gar nicht.
Vielleicht bist du nicht der beste Beispiel dafür.
Ja, ne, ich bin nämlich ein relativ schlechter Musikkonsument. Ich bin eigentlich mehr Musikschaffender und in Zeiten, in denen ich schreibe, konsumiere ich eigentlich so gut wie keine Musik, weil sonst hört man auch nachher immer an, was ich gehört habe.
Ja, verständlich. Bei euch zwei?
Ja, also bei mir ist es eigentlich, ich mag die Ruhe nicht so. Bei mir läuft immer Musik, wenn ich da irgendwas mache. Sei es, ich bin am Aufräumen, ich bin am Zocken, egal was es läuft, Musik im Hintergrund. Und auch der Sammelfaktor ist bei mir durch Schallplatten, die ich mit Kiwi irgendwann angefangen habe zu sammeln. Das ist ein Hobby, was eigentlich ja, die meiste Zeit im Leben momentan in Anspruch nimmt. Egal ob Musik selber machen, das Sammeln, das Hören, ist eigentlich immer allgegenwärtig, ne?
Ja. Als Musik, also für mich als Musikkonsument ist halt Musik extrem wichtig und halt am wichtigsten irgendwie noch Live-Shows, weil man in dem Moment, in dem man sich befindet, dass der Moment nie wieder so passieren wird, wie in diesem Moment halt 1:1 live mit der Band zu interagieren als Publikum. Und für die Band, denke ich mir immer, ist das Publikum die Interaktion, die die brauchen, um diese Performance, die sie dann gerade auf der Bühne ausüben, vielleicht perfekt zu machen oder vielleicht nicht perfekt, aber genau das ist es halt. Und als Musikschaffender ist es halt genau das Gleiche.
Wann habt ihr angefangen, Musik bewusst wahrzunehmen? Also jetzt nicht als Kinder mit Kinderliedern, sondern so die Popmusik, in Anführungsstrichen, Pop und Rock?
Also es war bei mir, sage ich mal, war es meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, hat sehr viel Rockmusik schon gehört, schon in jungen Jahren, wo ich das dann immer, egal ob es Queen war, The Police oder sonst was, wahrgenommen habe. Und bei uns war auch immer eine Gitarre irgendwie im Haus, aber ich hatte als Kind nie den Drang, eigentlich das zu lernen, sondern es hat gedauert, bis ich 13, 14, 15 war und dann eigentlich mit Rainer so die ersten Bands gegründet haben, dann scheiße, ich habe eine Gitarre, ich müsste halt jetzt mal anfangen, die zu lernen. Und also ich würde sagen, so richtig mit Musik in Verbindung gekommen bin ich so mit 10, 11 Jahren, wo das Ganze angefangen hat, wo ich bewusst die Musik gehört habe und wusste, was da halt passiert.
Mhm. Bei mir war es auch in der ganz frühen Kindheit schon, weil mein Vater extrem musikalisch war und halt immer am Klavier oder auf allen möglichen Instrumenten so durchs Haus gejammt hat. Und ja, zur Rockmusik bin ich mehr oder weniger durch Zufall gekommen, weil ich wollte immer irgendwie, dass es scheppert. Und dann hat mir irgendjemand, ich glaube von Ärzten, mein Album gebrannt und das war noch auf Kassette. Ja, und dann war ich drin.
Infiziert.
Bei mir war es tatsächlich ein Michael Jackson Album, was ich als Kind irgendwie hoch und runter gehört habe und total fasziniert war von diesem Cover. Ich weiß gar nicht mehr, welches Album das war, aber auf dem Cover war so viel zu entdecken. Und zum Punk bin ich dann durch Tony Hawk Pro Skateboarding gekommen, welches ein Spiel war für die PlayStation. Und in diesem ersten Level oder in dieser ersten Map springt man mit dem Skateboard durch so eine Scheibe durch und im Hintergrund lief Dead Kennedys Police Truck und das war dann halt so, der Punk in meinem Leben war irgendwie geboren. So, ich fand das halt super krass.
Welche Musikerinnen oder Bands haben bei euch bleibenden Eindruck hinterlassen bei dir, Kiwi? Außer Dead Kennedys dann wahrscheinlich?
Ja, Nirvana, wie bei fast allen wahrscheinlich. Und dann halt ich weiß gar nicht. Irgendwie von allen Bands irgendwie in irgendwas wahrscheinlich.
Bei euch anderen?
Also in jüngeren Jahren, so mit 15, 16, gab es glaube ich für mich nichts Größeres als Blink-182. Das hat sich dann irgendwie so weitergespielt mit Bouncing Souls, wo das Ganze angefangen hat, mich dann immer mehr in die Punkrock-Schiene auch hineinzutreiben. Und dann hatte ich eine ganz, was heißt kurze Phase, die hält eigentlich bis heute an, Singer-Songwriter. Da habe ich Dave House live gesehen und das war für mich faszinierend, dass einer vor 5000 Leuten allein auf der Bühne steht und sein Programm und seine Lieder spielt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich da, glaube ich, ja, schon so einen bleibenden Eindruck bekommen habe.
Ich habe nun halt in jungen Jahren auch ganz viele solche Deutsch-Punk-Bands infiziert. Dass dann Terrorgruppe auf einmal da war. Also was man nur so aus dem Freundeskreis einfach mal so kopiert bekam, aber was man dann irgendwie beigekriegt hat, war ja nicht so, dass man ins Netz gehen konnte in dem Alter und sich irgendwie berieseln lassen konnte oder der Algorithmus zeigt ja, was es noch so alles gibt, sondern du hast gesehen, ah, das hier sieht cool aus, gib mir das mal mit. Und meistens war es scheiße, aber manche Sachen waren echt gut, die man dann gekriegt hat.
Ich glaube auch, dass wir noch viel inspiriert wurden von MTV.
Ja.
Jetzt haben wir hier zwei Gitarristen und einen Bassisten sitzen. Hattet ihr Unterricht oder seid ihr alles Autodidakten? Also habt einfach angefangen, irgendwelche anderen Songs nachzuspielen? Vielleicht mal jemanden gefragt oder so, aber so Unterricht, hattet ihr richtigen Unterricht genommen?
Ja, ich hatte jahrelang Unterricht, aber ich muss sagen, ich bin sehr lernfaul. Also ich habe heute, wenn du mich jetzt fragst, nach irgendwelchen Tönen, Tonleitern, keine Ahnung. Also die Melodien, die ich jetzt mache oder die wir dann zusammen machen, das ist bei mir größtenteils, für mich hört es sich gut an und dadurch muss es irgendwie richtig sein. Aber dass ich jetzt Noten lesen kann oder sonst was, nee. Aber ich hatte jahrelang Unterricht, ja.
Ich hatte auch Unterricht so als Kind und Jugendlicher an der Gitarre, aber das hat, keine Ahnung, irgendwie war das nicht das, was mich so beflügelt hat. Wenn man dann irgendwann mal selbst einfach die Gitarre in die Hand geholt hat oder sich ans Schlagzeug gesetzt hat und irgendwie eine Idee im Kopf hatte, dort dran ist man dann gewachsen. Oder wenn man sich selbst irgendwie aus eigenem Interesse irgendwas drauf geschafft hat, da lernt man dann eigentlich am meisten.
Ich hatte Unterricht, aber ich war, glaube ich, nicht immer da. Weil wenn der Sommer schön war, dann bin ich auch mal nicht hingegangen, aber ich hatte schon Unterricht. Ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre lang Smoke on the Water auf dem Bass gespielt.
Das ist langweilig. Sehr schön. Wann fanden die Sidewalk Surfers zusammen und wart ihr schon vorher in vielen anderen Bands aktiv? Du hast ja schon erzählt, dass ihr zusammen angefangen hattet.
Ja, so Kleinstprojekte oder so kleine Punkbands, aber
die Ventilators.
Genau, wirklich zu Konzerten oder so ist nichts gekommen. Ich bin ein Jahr nach Gründung, glaube ich, zum Sidewalk Surfers ungefähr gekommen.
Also die hatten schon ein Jahr
dann. Ja, die hatten schon die ersten Songs aufgenommen und haben dann gefragt, ja, wir bräuchten einen zweiten Gitarristen, hast du Bock? Ja, und dann einmal mit auf die Probe und seitdem hänge ich mit denen ab.
Fatal.
Ja, seit 2014. April 2014 gibt es die Sidewalk Surfers. Und ich glaube, jeder von uns war vorher irgendwie in anderen Bands schon Erfahrung gesammelt. Oder gelernt, was No-Go ist in Bands.
Ja, ich bin zum Beispiel in einer Hardcore-Band mal gelandet, weil mich jemand gefragt hat, ey, du spielst doch Gitarre, ja? Komm mal sonntags in die Probe, hast du dir das angehört? Ja, natürlich, komm da hin, alles. Ich war 18, das waren alles so 5, 36-Jährige, komplett zugemalte Hardcore-Dudes.
Bullige Hardcore-Männer.
Ja, ja, genau. Da habe ich gedacht, nee, das ist ja gar nicht meins. Und dann haben sie einen ganz großen Kühlschrank mit Bier da gehabt, haben gesagt, kannst du ja immer nehmen, hin und her. Und wir haben auch einen Tourbus und wir fahren regelmäßig auf Tour und da kann man auch trinken. Da habe ich gedacht, gut, dann setze ich mich ins gemachte Nest. Die Mucke ist mir in dem Moment egal, aber das Erlebnis steht dann im Vordergrund.
Ja.
So der Hardcore-Tourist in dem Moment.
Woher stammt der Bandname Sidewalk Surfers? Also für mich erinnert sich ja an die Skater-Jungs, die über den Bordstein rattern. Trifft das zu? Ich meine, du hast ja vorhin schon erwähnt, Kiwi, dass mit Tony Hawk's Skateboard-Game auf der PlayStation groß geworden bist. Hat das einen Einfluss gehabt auf den Bandnamen?
Ja, auf jeden Fall, weil der gemeinsame Nenner von allen von uns ist halt, dass wir ehemalig irgendwie auf dem Skatepark abgehangen haben und versucht haben, Kickflips zu machen. Manche von uns konnten das, manche weniger, aber haben es trotzdem versucht. Aber ich war von Anfang an gegen diesen Bandnamen, aber dazu kann Rainer wahrscheinlich mehr sagen.
Ich fand den Namen klasse. Ich hatte so die fixe Idee, oh, den gibt es bestimmt noch nicht. Einmal gegoogelt, ah, doch, es gibt eine Coverband mit 6 Likes, die hat den. Und dann haben wir ihn trotzdem genommen. Und dann war er uns.
Seid ihr noch in andere Bands involviert oder ist Sidewalk Surfers euer Ding? Und nebendran ist gar keine Zeit mehr für noch was anderes oder keine Lust?
Lust schon, aber es ist wirklich schon Zeit aufzuhalten und kein Platz für noch ein anderes Projekt. Zumindest mal bei mir momentan.
Ja, also Zeit für in einer anderen Band zu spielen, wenn ich nur spielen muss und nur Bass spielen muss, dann wäre es, denke ich, okay. Aber alles Weitere wäre dann wahrscheinlich too much. Oder wenn diese Band dann auch touren würde, ja, nee, das wird dann schon, weil Sidewalk Surfers steht für mich immer im Vordergrund und wenn es da Diskrepanzen geben sollte mit Shows, würde ich halt immer der anderen Band halt irgendwie absagen müssen.
Ich war noch in einer Metal-Band bis vor kurzem, also in einer, so, ja, in einer Heavy-Metal-Band, wo ich Bass gespielt habe, aber es war dann auch durch wieder Nachwuchs, der kam und dann kam mein zweites Kind. Vor mir waren so viel am Touren und dann kamen auch noch Konzertanfragen mit der Metalband und dann ging es einfach nicht mehr. Musste ich dann sagen, Leute, sucht euch jemanden, der zu 100% da sein kann, weil ich jede zweite Anfrage absagen musste.
Ja, das ist doof. Im April ist ja euer drittes Album Self-Titled erschienen. Warum dieser Titel? Das hat sowas von Neudefinition, Neuausrichtung, Selbstfindung, kommt das hin, oder?
Ja, ich denke halt, dass wir mit Growing Up Is A Mess, also dem Vorgänger von der Platte jetzt, dass wir da so ein bisschen unsere Jugend abgeschlossen haben und dass dieses Album jetzt, das Self-Titled Album, das ist halt so, das sind wir, das haben wir beim Produzieren, also beim ersten Songs schreiben gemerkt, dass es halt irgendwie mehr wir sind, dass das Bandgefüge auch krasser war und auch die Intimität beim Schreiben der Songs und auch im Studio. Das macht halt Sinn, das dann Self-Title zu nennen für uns.
Ja, vor allem, weil da wir im Studio ja auch wirklich eine Woche bzw. zwei Wochen von allem weg waren und nur in bandintern eigentlich uns um die Musik gekümmert haben. Und ich glaube, da ist das so das erste Mal, das Self-Titled gefallen, ne? Im Studio immer gesagt haben, ja, das soll jetzt Self-Titled bleiben.
Ihr habt es schon angedeutet, ihr wart zweimal im Studio und zwar hat er bei Kurt Ebelhäuser aufgenommen, renommierten deutschen Produzenten, der auch als Mitglied von Blackmail und Scumbucket bekannt ist. Wie waren die Aufnahmen dort in der Nähe von Koblenz? War das mal Next Level für euch, oder?
Das war eine geile Erfahrung, fand ich.
Definitiv Next Level. Kurt ist halt ein super Typ und gibt dir das Gefühl, dass es halt auch wirklich nur um dich geht, wenn du im Studio bist bei ihm. Und es geht nur um deine Aufnahmen, um dich als Band und es geht nicht um irgendwas anderes. Oder es ist halt auch der Prozess wird durch sonst nichts gestört. So, du bist nur da, um ein geiles Album zu produzieren und das Gefühl gibt dir Kurt auch und ja.
Es ist eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit auch mit Kurt, glaube ich, gewesen. Also wie Kiwi schon sagte, er gibt dir also das Gefühl, es geht jetzt nur um dich. Er nimmt dir, man hat jetzt keine Angst im Studio, aber es ist halt immer schon ein bisschen Aufregung dabei, okay, ich muss jetzt den Part perfekt einspielen, ja. Und dann nimmt er die Nervosität komplett. Und auch mit Michel, mit dem wir zusammengearbeitet haben, das war der Co-Produzent. Ne?
Ja.
Super feine Leute und ich kann es jedem nur empfehlen, in dieses Studio zu gehen.
Gibt es irgendwelche schöne Anekdoten aus der Studiozeit zu berichten?
Also es war einfach so wie, also die 2 Wochen, die wir dann da waren, war eigentlich, es war turbulent, weil wir halt alle zusammen als Band in einer kleinen Bude gesessen haben, ganz fernab von allem, also wir haben nur um uns selbst gekreist und hatten halt auch viel gefeiert tatsächlich. Und
nach dem Studiotag.
Ja, nach dem Studiotag oder manchmal so gegen Ende der Aufnahmen, ja. Sind dann die Korken geflogen und
wobei ja, der Studiotag dann auch meistens von morgens 10 Uhr bis abends 10 Uhr wirklich dann durchging. Mhm. Und dann haben 2-3 Bier gereicht und der Partymodus war an.
Ich war sehr gesund, ernährt immer nur von Tütenreis.
Ja, ich glaube, du hast aber noch einen Liter Blütenhonig getrunken und hast dann auch noch irgendwie Magenprobleme.
Ja, das, den Tipp gab mir Kurt, dass wenn die Stimme angegriffen ist, weil man muss ja doch alles geben.
Ja, klar.
Und dann habe ich mal einen Fenchel-Honig. Den kannst du gurgeln, trinken. Und dann habe ich dann, nachdem ich die ganze Flasche bei der Gesangsproduktion halt irgendwann drin hatte, habe ich dann drauf gelesen, dass die maximale Einnahmemenge von, ich glaube, 2 Zentilitern am Tag nicht überschritten werden darf. Aber
gut, knapp drüber.
Minimal.
Knapp drüber. Inwiefern habt ihr euch eurer Meinung nach zwischen Self-Titled und dem Vorgängeralbum Crawling Up is a Mess weiterentwickelt, textlich und musikalisch? Du hast ja schon angedeutet, Kiwi, dass es erwachsener ist, das neue Album. Beziehungsweise, dass ihr mit dem Vorgängeralbum die Jugend abgeschlossen habt, oder eure Jugend abgeschlossen hattet.
Ja, es war halt auch, also wir haben uns, glaube ich, mehr Zeit genommen. Und es ist halt auch so, ich denke, dass es bei den meisten Künstlern so ist, dass wenn ein Album fertig produziert ist und es rauskommt, dass man dann schon merkt, ey, das hätten wir ja noch mal besser machen können oder vielleicht. Also ich glaube, dass sich jeder Künstler mit einem Release auch verändert und besser wird oder den Anspruch an sich halt auch höher schraubt. Und das haben wir, glaube ich, auch mit Crawling Up Is A Mess gemacht. Crawling Up Is A Mess ist ein mega gutes Album für uns. Und aber danach will man dann halt noch mehr oder will manche Sachen anders machen und das passiert dann halt, denke ich.
Wir haben uns auch mehr Gedanken gemacht, was die Songstrukturen anging. Für das ganze Songwriting sind viel mehr Melodien eingeflossen und so, wo vorher mehr oder weniger im Baukastenprinzip Songs entstanden sind. So, ich habe hier einen Part, ich habe hier auch einen Part, komm, wir machen die 2 Parts zusammen. So, jetzt haben wir 2 Parts, wir machen noch einen 3. Part und der Song steht. Und diesmal war es nicht am Reißbrett entstanden, sondern eher so, man hat eine schon eine Vorstellung, wo die Reise hingehen soll.
Bisschen bedachter halt.
Ja, einfach, genau. Ja.
So, dass ich, was sich jeder Musiker eigentlich immer fragen sollte, ist, würde ich mir meine eigenen Songs selbst anhören in meiner Freizeit? Und wenn die Antwort nein ist, dann müsste man den Musiker fragen, warum sollten die Leute dann dein Album hören, wenn du es selbst nicht hören kannst? Und das ist halt so bei Self-Titled auf jeden Fall, dass ich mir auch die ganzen Songs privat anhören würde. Und das ist halt auch irgendwie so, das sollte jedem Musiker sein Anspruch sein, die Musik zu schaffen, die man auch selber hören würde und nicht einfach irgendwie 2 Strophen und ein Refrain zusammenklatschen und ja.
Wie entstehen generell eure Songs? Wer bringt da die meisten Ideen mit ein und entsteht erst die Musik und dann der Text oder auch mal umgekehrt?
Kommt auch mal umgekehrt vor.
Ja. Es ist eigentlich so, jeder von uns bringt irgendwie Ideen mit ein und dann wird dran gearbeitet zusammen.
Also ganz oft eigentlich so, dass irgendjemand mit einer Melodie kommt, sei es jetzt auf dem Kiwi hat auf dem Bass eine kleine Melodie rein auf der Gitarre, ich auf der Gitarre oder auch Dominik, der auch im Songwriting involviert war und auch nochmal ganz neue Einflüsse mit reingebracht hat. Aber jeder bringt mal irgendein kleines Stück mit und sagt, sollen wir daraus was machen? Und irgendwie entsteht dann in der Zusammenarbeit der komplette Song. Also es ist selten der Fall, dass einer kommt und sagt, ich habe hier einen Song, der ist fertig, da, den könnt ihr benutzen, weil den benutzen wir jetzt, sondern es ist meistens ja, so ein Zusammenspiel von uns.
Ja.
Dass wir einfach mit einer kleinen Melodie anfangen und dann im Proberaum einen Song draus basteln.
Gibt es in den Texten auf dem neuen Album roten Faden oder sind nur verschiedene Themen in den Texten behandelt?
Vielerlei verschiedene Themen, sowohl persönliche Themen, aber auch als politische oder gesellschaftliche Themen, die behandelt werden.
Da jetzt spezielle Lyrics wurden halt von drei verschiedenen Personen geschrieben, also sowohl von Dominik, als auch von Rainer, als auch von mir. Und sogar bei einem Song haben wir sogar zusammen einen Tag vorher noch im Studio den Text geschrieben. Ja. Also wir hatten so die grobe Idee, aber wollten dann doch nochmal irgendwie dran. Also es gibt nicht wirklich einen roten Faden, aber so am Ende ist es halt dann doch das, was uns beschäftigt auf dem Album. Irgendwie, was dann ja wiederum zu Self-Title passt.
Ja. Habt ihr persönliche Lieblingslieder auf dem Album?
Klar.
Welche? Jeder eins?
Jeder eins. Aber für mich ist schwierig. Schwierig. Ist ich will es gibt nicht, ich will gleich was sagen.
Es bei mir ist es ändert sich immer.
Okay.
Es ändert sich. Jetzt, wenn es in den Sommer geht, ist es wieder So Yeah.
Und im Winter?
Atomic Rain.
Okay. So, Kiwi. Jetzt bist du fertig.
Ich glaube, ich finde State of Euphoria gerade momentan am schönsten zu spielen, live und in der Probe. Aber Atomic Rain hat halt auch, ist auch ein guter Song, glaube ich.
Wie oft probt ihr eigentlich?
Wir versuchen einmal die Woche zu proben. Was dann realistisch...
Mal klappt's nicht.
Mal klappt's nicht.
Aber ja. Meistens, wenn Konzert ansteht, dann kommt eine Probe auch immer zustande.
Oder halt noch zwei Proben dann irgendwie, dass wir versuchen, auch wenn keine Shows anstehen, einmal die Woche zu proben. Und wenn dann eine Show ansteht, versuchen wir dann schon irgendwie zweimal davor noch zu proben. Es sei denn, es ist jetzt eine längere Tour, dann halt nicht. Dann proben wir irgendwie so oft es geht vor der Tour. Und während der Tour werden wir wahrscheinlich während der Tour immer ein bisschen besser.
Früher hatten wir echte Qualitätsschwankungen von Woche zu Woche. Tatsächlich, das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile wird immer stabil abgeliefert, finde ich.
Ja.
Wie zufrieden seid ihr mit der Resonanz auf das Album? Corona hat es ja für kleinere Acts nicht einfacher gemacht, würde ich mal sagen. Und die wenigen Verkäufe fallen ja noch etwas geringer aus. Wie habt ihr das erlebt jetzt mit dem neuen Album?
Also ich bin ja eh der Pessimist. Als wir unser allererstes Werk herausgebracht haben damals, das gibt es auch nicht mehr, das haben wir irgendwie...
Es gibt noch 1000 Stück davon,
ja, aber die kommen halt im Keller, aber die kommen nie mehr raus. Ja, das war halt so, wir waren super motiviert und dachten, wenn wir jetzt unser Album rausbringen, das geht wie warme Semmel über die Theke, und das war halt nicht so. Back in the days 2015, und das hat uns dann schon gezeigt, so, ey, es gibt so viele Leute, die da Musik rausbringen, so viele Musikerinnen, die da Musik rausbringen, und es ist hart, aber wir sind froh mit dem, was wir geschaffen haben, und sind auch froh über die Resonanz. Also es wird immer mal ein bisschen mehr.
Feedback. Ja. Ihr habt schon angesprochen, Proben vor Touren. Bisher gibt es noch keine Tour zum Album, also es ist zumindest noch keine angekündigt. Darf man auf diese noch hoffen? Oder ist auch hier die Post-Corona-Zeit ein sehr hartes Pflaster für kleinere Bands, selbst wenn sie schon ein bisschen bekannter sind wie ihr? Ich meine, die sind jetzt nicht ganz unbekannt, aber natürlich immer noch klein.
Ich denke, hoffen darf man immer, aber wir wissen halt selber noch nicht so genau, wie fix eine Tour sein wird für das kommende Album. Also, bleibt nur die Hoffnung.
Für das aktuelle Album.
Für das aktuelle Album, ja.
Also im Sommer stehen einige Shows an, aber keine zusammenhängende Tour.
Okay. Aber gut, das gibt es ja heute bei kleineren Bands auch, oder auch bei bekannteren Bands ja öfters, dass sie sagen, das ist jetzt die Tour zum Album, und dann sieht man eigentlich, dass es so 6 Weekender sind, wo immer 2 bis 3 Gigs sind. Ne? Und haben dann aber ein Tourplakat, es zieht sich dann aber über 4 Monate. Also das ist ja mittlerweile auch gängig, weil die meisten Bands ja nicht professionell sind, also schon in ihrem Auftreten, aber keine Profimusiker sind und die normale Jobs haben und das dann auch nur am Wochenende machen können.
Ja, und halt als auch als kleinere Band spielst du halt am besten freitags und samstags in kleineren Clubs. Dann sind halt auch mehr Leute da, im Best Case.
So, die Polizei kommt schon, da müssen wir aufpassen. Deswegen letzte Frage, wenn es euch, es euch aussuchen könntet, mit welcher Band würdet ihr gerne auf Tour gehen? Kann jeder eine nennen oder Künstlerin? Denkpause.
Ich würde sofort wieder mit The Trance auf Tour gehen.
Ja, das würde ich auch gerne.
Ja, absolut.
Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, oder?
Kann ja was Großes sein, was nicht unbedingt realistisch ist, aber es witzig fändest.
Ich würde mit Bouncing Souls auf Tour gehen.
Okay.
Das ist genau mein Ding. Schöne Hymnen, Punkrock-Hymnen, mitgrölen, selber spielen, da wäre ich dabei.
Bühnenrand stehen, Bier trinken, ja. Zugucken, mitgrölen.
Klar, von NoFX wird auch mal richtig Spaß machen.
Das wird ein bisschen knapp, ne?
Ja, wird knapp.
Und bei dir? Du bleibst bei Trance.
Ja, vielleicht, also wenn ich was aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, mit Beatsteaks gerne auf Tour gehen.
Oh ja, das wäre richtig geil.
Dann, wenn sie den Podcast hören, wissen sie Bescheid.
Hallo Beatsteaks, wir würden gerne mit euch auf Tour gehen.
Sie können sich gerne an mich wenden. Gut, dann liebe Jungs, danke ich euch.
Wir danken dir.
Sind auch mal gespannt, wie die Tonqualität ist. Und noch einen schönen Tag.
Ebenso, danke.
Danke auch.
Das war Barhill Records, der Talk mit den Sidewalk Surfers. Ihre Alben Growing Up is a Mess und Self-Titled findet ihr im Barhill Records Shop und dank unseres Vertriebspartners Cargo Records 375 Media auch im Fachhandel. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Barhill Records. Der Talk.